Einen wunderschönen guten Tag, oder ja, eigentlich müssen wir wieder morgen sagen. Wir haben Mittwoch, den 8. Oktober, 7 Uhr. Man sieht es auch an den Hintergründen, es ist noch stockfinster, aber für Aufnahmen natürlich ideale Voraussetzungen. Ja, der Michael, wie ihr seht, ist nicht mehr in seinem Zweitwohnsitz, er ist wieder zu Hause. Deswegen werden die Börsen wahrscheinlich wieder ein bisschen besser laufen jetzt die nächsten Tage. Wobei, wir müssen ja diesmal sagen, diesmal ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen, wie wir sonst immer gewohnt sind, wenn du im Urlaub bist. Genau. Aber es gab wieder viele spannende Entwicklungen, vor allem um AMD. Da gibt es auch im Zusammenhang jetzt immer mehr, ja, auch wirklich erfahrene Anleger, Hedgefondsmanager, die eindringlich warnen, dass wir uns doch irgendwie in so einer Bubble wie 2009 beziehungsweise 1999 befinden. Darüber wollen wir heute nochmal sprechen. Wir gucken uns natürlich auch den Deal dann an. Dann, es hat einen der wenigen deutschen Börsengänge dieses Jahr gegeben, die aber diesmal wirklich sehr erfolgreich waren, von Ottobock. Das gucken wir uns näher an. Und auch ansonsten hat es viele interessante News und Entwicklungen bei den Unternehmen gegeben. Also wieder eine vollgepackte Folge. Wenn ihr in Zukunft auch da nichts verpassen möchtet, unbedingt ein Abo dalassen oder folgt uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, je nachdem, über welche Plattform ihr hier reinschaut. Aber jetzt erzähl erstmal, was sind so aktuelle Geschehnisse, die man sonst so wissen sollte, beziehungsweise auf dem Schirm haben sollte.
Genau, ja. Also zurück im Office und währenddessen, ich glaube echt zum ersten Mal seit langem, dass der Markt eher hochgelaufen ist statt runter. Gestern ging es aber dann nach langer Zeit mal wieder runter. Wir sprechen gleich drüber. Da gab es ja einen Artikel von The Information zu Oracle und das ist halt doch nicht so ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Es ist einfach, die sehr, sehr teuren Nvidia-GPUs zu kaufen und die dann in ein Rechenzentrum zu packen und dann die zu vermieten. Denn die Margen sind dort razor sharp, also nur Rasierklingen dünn. Und das hat gestern so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Es gab gestern noch einen weiteren Belastungsfaktor. Also ich versuche mich auch erstmal wieder in den Markt reinzufriemeln, nämlich eine Umfrage der New Yorker Federal Reserve zu den Verbrauchererwartungen. Die haben eine Verschlechterung wieder gezeigt von den Zukunftserwartungen. Wir haben es ja schon oft gesagt. Also vor allen Dingen so die Menschen, die nicht so viel verdienen, die treten schon doch deutlich auf die Bremse. Und auch die Inflationsprognosen, die sind gestiegen wieder. Das hat gestern auch so ein bisschen für Gegenwind gesorgt. Wir haben ja aktuell das Problem, dass es mit dem Shutdown eben sehr wenige Daten gibt. Deswegen guckt man auf die wenigen Daten, die es gibt, ja. Ansonsten, der DAX ist ja auch Richtung Allzeithochs mal gelaufen, aber hat es nicht geschafft, die zu durchbrechen. Heute Morgen ist übrigens Gold bei 4.000 Dollar, über 4.000 Dollar. Richtig krass. Auch der Bitcoin ging nach oben. Da gab es ja auch jetzt so einige Meldungen, dass Gold und Bitcoin der sichere Hafen sind, wenn doch die Schuldenorgien weiter zunehmen. Da bin ich auch mal gespannt, ob das dann wirklich so stimmt oder ob es nur Gold wird. Auf jeden Fall, da läuft es weiter sehr gut. Was gestern auch noch abends nachbörslich kam, das hat man jetzt gar noch nicht vorbesprochen, am BMW, ne, der nächste deutsche Konzern, Prognose Senkung dieses Jahr. Und zwar liegt es unter anderem daran, dass es verzögerte Zollrückerstattungen gibt. Deswegen wird der Free Cashflow deutlich niedriger sein. Das ist der eine Grund. Genau, ich muss gerade nochmal schauen. Also die Free Cashflows sind deutlich niedriger, aber die Absatzerwartungen für den chinesischen Markt für Q4 senkt man auch nochmal. Und das ist halt auch das große Problem. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da jemals nochmal eine Trendwende geben kann für die Deutschen. Die Fälle schwimmen davon einfach auf dem chinesischen Markt. Die Konkurrenz, seien es Tesla, aber auch die chinesischen Unternehmen, die sind halt so stark geworden. Und da haben es BMW, Mercedes, Volkswagen nicht geschafft, Modelle auf den Markt zu bringen, die so gut sind, dass die Chinesen die treuen Käufer bleiben, sondern die wechseln halt zu BYD, zu XPeng, zu Li Auto, wie sie alle heißen, NIO. Vor allen Dingen auch Tesla, die hatten ja auch wieder ganz guten Absatz. Also, das wird extrem schwierig. Und das Problem ist ja auch noch, dass die Deutschen dann eher bei diesen Luxuskarossen sind. Und dort ist der Markt, zumindest sagt das auch Porsche, sehr, sehr angespannt. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt oder ob die Deutschen da einfach aktuell die falschen Modelle am Markt haben. Aber dementsprechend, die Prognose wurde gesenkt. Die BMW-Aktie war im Minus jetzt auch gestern wieder, aber allerdings gar nicht so krass. Man sagt jetzt, der Free Cashflow soll größer 2,5 Milliarden sein. Vorher hat man gesagt, größer 5 Milliarden. Also das ist wirklich eine saftige Senkung, muss man sagen. Und Das EBIT, das Ergebnis vor Steuern, soll jetzt einen leichten Rückgang haben statt Vorjahresniveau. Also wieder nicht so schön. Gestern waren noch die ganzen, so die Chip-Zulieferer auch in den USA, so On Semiconductor, NXP, die waren auch alle im Minus. Vielleicht erwischt es jetzt auch eine Infineon heute. Ich bin mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall nicht so schön gewesen, muss man sagen. Ja. Wir haben jetzt ansonsten, ich glaube, nächste Woche müssten doch die Zahlen losgehen, ne, mit den Banken. Diese Woche sind noch Pepsi unter anderem am Donnerstag, PepsiCo meldet, Levi's meldet am Donnerstag noch, das ist vielleicht auch ganz spannend, so ein bisschen vielleicht die Verbraucherstimmung wieder abklopfen und Delta Airlines meldet noch, also ja, so ein bisschen paar Sachen schon vorher, aber nächste Woche geht's dann richtig los, ja, und da müssen wir mal gucken, ob dann irgendwann nochmal der Shutdown zu Ende geht, ich glaube bisher ist da noch immer kein Ende in Sicht. Denn ansonsten wird's halt immer so mehr ein Tappen im Dunkeln, wenn ja die ganzen Daten halt einfach fehlen. Und dann ja, kann da auch der Markt irgendwann nervös werden. Aber bisher ja, sieht's weiterhin recht stabil aus. Und gestern, wie gesagt, der Nasdaq war da mal 0,6% ungefähr im Minus. Es gab ja die Meldung mit Oracle, du hast es auch gelesen. Also die Information hat berichtet, dass Oracle im letzten Quartal wohl fast 100 Millionen US-Dollar verloren hat, weil man halt Blackwell und andere GPUs vermietet hat, vor allen Dingen an so kleinere Unternehmen, kleinere Stückzahlen. Und dort war die Bruttomarge nur bei 16%. Also die Bruttomarge, ja, das ist mit einer 16% Bruttomarge kannst du halt kein Geld verlieren. Deswegen haben sie dann aus 900 Millionen Umsatz um die 100 Millionen Verlust gemacht. Die Aktie war dann teilweise 6% im Minus, hat am Ende dann aber nur mit minus 2% geschlossen. Ja, also 900 Millionen Umsatz ist jetzt im Verhältnis zum Gesamtumsatz halt auch sehr wenig. Jensen Huang hat auch nochmal direkt gesagt, ja, ist halt ein neues Geschäftsmodell, wenn man da so diese Cloud-Sparte aufbaut und das dann vermietet. Ne, das sind diese Anlaufkosten, da sind die Margen am Anfang immer geringer. Das wird sich mit der Zeit auch verbessern und so weiter. Scheinbar glaubt es der Markt auch. Deswegen, also die Aktie, die hat sich dann auch wieder deutlich erholt und dementsprechend, ja, mal sehen. Ich glaube, also auch noch dieses Jahr, übernächste Woche oder so, das ist, glaube ich, noch so ein großer Kapitalmarkttag. Da wollen sie wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr optimistische Ziele raushauen. Das hatte ja vor kurzem noch Dell die mittelfristigen Prognosen angehoben. Die sagen alle, dass die Nachfrage im KI-Sektor weiter sehr hoch bleibt. Also das war so ein bisschen was, was ich noch mitbekommen habe. Und ja, die ganz große Story davor, ich glaube, wollte ich auch noch was sagen, AMD. Da gab es gestern sehr viele Analysten-Einschätzungen mit brutalen Prognoseerhöhungen, was die Kursziele angeht. Da kann ich gleich auch noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, jetzt hast du natürlich schon sehr viel vorweggenommen in der Anfangsansprache, dass alle Themen ein bisschen durcheinander gemischelt. Wir werden das jetzt peu à peu aufarbeiten, aber gut zusammengefasst, definitiv was so jetzt die letzten, ja, sind ja eigentlich nur 2 Tage gewesen seit der letzten Folge, was da so alles los war. Jetzt beginnen wir aber mal von Anfang an. Ja, die erste Nachricht, die ich schon recht interessant fand und auch was wir ja immer auch so ein bisschen gesagt haben, dass die Luxusaktien, dass sie so zuletzt so ein bisschen auch wieder Stärke gezeigt haben, allen voran LVMH. Und jetzt ist einer der größten hier mit aufgesprungen, nämlich Morgan Stanley. Die haben massivst die Kursziele erhöht, allen voran für LVMH und Kering. Also da müsst ihr euch mal vorstellen, bei Kering haben ist von 250 auf 370 Euro erhöht und bei LVMH von 515 auf 635 Euro. Und man hat es auch jetzt zuletzt, so die letzten paar Wochen bei LVMH gemerkt, die Aktie hat wieder so richtig Lust. Also sie ist immer wieder nach oben gestiegen. Wenn es dann mal Abverkäufe gegeben hat, hat es immer wieder stärkere Zukäufe dann gegeben. Also eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Und vor allem sieht man hier den Hoffnungsschimmer aus Asien. Also da sieht Morgan Stanley eine deutliche Erholung und sie schreiben sogar, dass die Vorzeichen jetzt für eine gute Entwicklung noch nie so gut waren in den letzten 2-3 Jahren wie zum aktuellen Zeitpunkt. Also in Asien scheint es wirklich spürbar, sich das Ganze zu erholen. Also Zeichen der Stabilisierung haben sie es genannt. Und davon sollten vor allem LVMH, sie sehen auch Kering als Profiteur. Bei Kering bin ich mal gespannt, da bin ich mir mit dem Gucci-Thema immer noch nicht so ganz sicher. Sollte aber auch Aktien wie beispielsweise eine Hermès oder eine Richemont, ja, könnte das weiter nach oben treiben. Und die Vorzeichen wären auf jeden Fall da für ein starkes Comeback, weil man hat es eben schon auch so ein bisschen verlauten hören. Und Morgan Stanley, ja, das ist natürlich einer der größten Namen dann so in der Börse, wenn die solche massiven Kursanhebungen machen, das kann oft auch so ein wirklich guter Trigger dann sein für solche Werte, genau.
Ja, genau. Eine Sache noch dazu, weil ich hatte das nämlich auch gelesen, freut mich natürlich, weil ich ja auch Aktionär bin. Sie haben allerdings schon gesagt, es sei noch zu früh, um voll auf Luxus zu setzen, denn die aktuelle Katerphase, die geht dieses Jahr noch und wohl bis 2026, aber Börse handelt eben Zukunft, und wenn jetzt LVMH wahrscheinlich nochmal ein eher schwaches Quartal liefert, aber sie dann irgendwie sagen, ja, wir sehen Anzeichen einer Stabilisierung beziehungsweise Anzeichen einer Aufwärtsbewegung, das wird wahrscheinlich der Aktie dann schon reichen, deswegen reagiert sie auch so positiv, aber ein, zwei eher durchwachsene Quartale wird es wahrscheinlich noch geben, aber darauf ist der Markt, denke ich, auch eingestellt. Und deswegen kann es gut sein, dass die Aktie schon ihr Tief gesehen hat. Deswegen finde ich auf jeden Fall auch mega spannend, die Aussage.
Genau, hast du richtig gesagt, ja, also die haben gemeint bis 2026, aber ich meine, denk dran, also auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, wir haben halt schon fast Mitte Oktober, also das Jahr ist nicht mehr so lange, auch wenn es sich ganz anders anfühlt, ja, also 2026 steht schon vor der Türe und die Vorzeichen für die Luxusaktien vielleicht auch mal wirklich für eine umfangreiche Sektorrotation sind tatsächlich gegeben, genau. Dann, ich habe es ja am Eingang erwähnt, wir hatten einen der wenigen deutschen Börsengänge in diesem Jahr und der ist diesmal ja wirklich erfolgreich gewesen, kann man sagen. Er ist am oberen Ende der Range rausgekommen. Die Rede ist von Ottobock. Da werden jetzt viele wahrscheinlich sagen, ja, habe ich noch nie gehört. Ich habe sie tatsächlich davor jetzt so vom Namen her auch nicht gekannt. Die sind einer der weltgrößten, NTV schreibt sogar, der weltgrößte Prothesenhersteller, und das Unternehmen, das ist auch, also das ist eine richtige Größe. Also die sind jetzt aktuell mit einem Börsenwert bewertet von 4,2 Milliarden. Also das ist für ein deutsches Unternehmen wirklich sehr viel. Was ich daran so recht interessant fand, also wie gesagt, man ist am oberen Ende der Preisspanne von 66 Euro rausgekommen. Die war gesetzt zwischen 62 und 66 Euro, also quasi so der Höchstpreis, den man sich da erwartet hatte. Was ich jetzt mal so vom ersten Blick ganz interessant finde, nur 19% befinden sich im Streubesitz der Aktien. Also die Inhaberfamilie, der gehören 81% der Anteile. Zusätzlich kommt auch noch, dass Klaus-Michael Kühne 3% von Ottobock gezeichnet hat. Und also somit, da sind ja fast gar keine Aktien im Umlauf. Also wenn jetzt da der Michael einmal seine Portokasse öffnet, dann ist das Ding quasi schon wieder von der Börse weg. Also könnt ihr euch mal unbedingt anschauen. Nein, wisst, das ist natürlich nur Spaß. Ja, also keine Anlageempfehlung. Ich werde mir das Unternehmen aber definitiv mal anschauen, weil ich Medizintechnik an sich schon einen sehr interessanten Sektor finde. Und dass die da weltweit so eine starke Marktposition haben, also definitiv interessant dann. Weil, wie ich sage ja, nur weil jetzt ein Unternehmen aus Deutschland kommt, heißt es nicht, dass ich sie automatisch meide. Werde ich aber mal so mir die Zahlen auf jeden Fall mal so ein bisschen anschauen. Und gerade das sind Szenarien, die oft sehr interessant sind und bei einigen Aktien in Deutschland auch wirklich sehr vielversprechende Renditen gemacht haben. Nemetschek ist beispielsweise so ein gutes Beispiel gewesen, wo auch immer sehr viele Aktien einfach immer noch dem Inhaber oder damaligen Gründer halt gehört haben. Also das ist oft was, was sehr gut für Aktionäre ist, wenn ein großer Anteil einfach so in der Gründerfamilie oder bei den CEOs dann eben liegt, weil das sind dann eben Aktien, die im Prinzip fast immer gehalten werden. Also eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Solltet ihr auch bei den Aktienanalysen wirklich draufschauen. Das ist ja auch was, was bei diesen großen Tech-Konzernen immer das Ding ist. Selbst bei den ganz großen wie Meta, Amazon haben ja immer noch die Gründer wie Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, Tesla natürlich, Elon Musk. Also auch die haben oft immer ganz, ganz große Aktienpakete bei einzelnen noch. Und das sind halt alles Aktien, die im Prinzip erstmal nicht im Umlauf sind. Natürlich Jeff Bezos oder so, die haben jetzt dann auch immer wieder mal viele Aktien verkauft. Aber ja, sein Aktienpaket wird gefühlt nie kleiner. Bei Elon Musk, ja, haben wir die Geschichte alle mitbekommen, ja. Ich weiß nicht, wie findest du, hast du Ottobock gekannt oder hast du es mitverfolgt so ein bisschen?
Ja, ich beärgere mich gerade, ich war jetzt im Urlaub, ich wollte die eigentlich auch zeichnen. Über Consorsbank konnte man die zeichnen. Hatte ich jetzt nicht gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die wirklich mit einem Aufschlag rauskommen. Du hast ja gesagt, 62 bis 66 Euro. Die kommen jetzt zu 66 Euro. Morgen, also am Donnerstag, ist der erste Handelstag und die Aktien waren mehrfach überzeichnet gewesen einfach. Also das zeugt schon eine gute Nachfrage. Und das Spannende ist vor allen Dingen, wohl aus dem angelsächsischen Raum viele Investoren, also nicht nur der Herr Kühne hat gezeichnet, sondern auch große US-Vermögensverwalter und auch Hedgefonds, also beides, ne? Also kurzfristige als auch langfristige Investoren sind dabei und dementsprechend finde ich es schon sehr spannend. Wenn natürlich jetzt morgen dann zu über 70 Euro reinkommt, dann werde ich erstmal abwarten, aber an sich finde ich es auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen, ne? Aber hat es mir nicht genauer angeguckt, aber das ist auf jeden Fall einer der größten Börsengänge, muss man sagen, ne? Deswegen sehr, sehr spannend. Also die sagen zumindest, die Investmentbanken, die Zusammensetzung der Anleger sei solide und besteht aus einem guten Mix internationaler und deutscher Investoren. Long-Only-Investoren, also Investoren mit langfristigem Anlagehorizont und kurzfristig orientierte Hedgefonds hätten den Aussagen zufolge größere Orders abgegeben. Also hört sich auf jeden Fall so an, dass da erstmal ganz gute Nachfrage ist. Aber muss ja jetzt nicht heißen, dass die Aktie, nachdem der erste Kurs gemacht wurde, weiter steigt. Das muss man immer wissen halt, ne? Gab auch viele Beispiele. Ich erinnere mich immer gut an Auto 1. Erster Kurs ganz hoch und danach hat die Aktie 90% verloren. Also auch, glaube ich zwar hier jetzt nicht, weil es ja eher ein solides Geschäftsmodell ist, aber heißt jetzt auch nicht, dass die Aktie dann danach gut läuft. Porsche war ja auch, kam hoch rein, ist sogar noch weiter gestiegen, hat sich dann jetzt gedrittelt wieder. Es hängt da am Ende natürlich dann trotzdem von den operativen Kennzahlen ab, na, wie gut das Unternehmen dann läuft.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Porsche ist das beste Beispiel, wobei Porsche ja wirklich über Wochen und Monate gut gelaufen ist. Also das war nicht so diese, wie bei vielen amerikanischen, diese ersten paar Tage hoch und dann runter, sondern Porsche ist ja wirklich über Monate gut gelaufen und dann ging es nur noch nach unten. Aber da kann man wirklich sagen, das lag halt dann wirklich an der operativen Entwicklung von Porsche dann zu der Zeit dann, ja. Also das war nicht so diese IPO-High Phase. Es ist wirklich gut gelaufen zu der Zeit, wo sie an die Börse gekommen sind und danach ist es halt dann nicht mehr gut gelaufen. Ja, also in Deutschland ist von so einer IPO-Euphorie tatsächlich noch nicht so wirklich was zu sehen. Ja, und wird es wahrscheinlich auch eher weniger bei uns geben. Ja, genau. Dann kommen wir doch mal zum großen Tagesthema davor, aber noch eine kurze Werbeunterbrechung. Vielen Dank an Parkett für das Sponsoring dieses Videos. Wenn ihr gerne euer Depot oder eure Depots bei verschiedenen Brokern getrackt haben möchte, da können wir euch Parkett empfehlen. Eines der besten Tools am Markt, bei denen ihr viele der Funktionen auch einfach kostenlos verwenden könnt. Ihr könnt euch das Ganze unverbindlich anschauen. Wir verlinken das euch unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Da habt ihr den riesen Überblick, wo ihr wirklich mal alles sehen könnt, was ich ganz besonders interessant finde. Ist vor allem auch so bei den Dividendenaktien. Mittlerweile zahlt ja fast jede Aktie mindestens eine kleine Dividende aus. Da könnt ihr eben auch sehen, was eure persönliche Dividendenrendite ist, die natürlich viel wichtiger ist als die aktuelle Dividendenrendite, gerade wenn ihr schon ein paar Jahre in einem Wert mit drin seid. Aber ihr habt da auch vieles andere, Benchmark-Vergleiche. Ihr könnt da ausrechnen, was erwartet wird an Dividenden in den nächsten Wochen und Monaten. Also eines der umfangreichsten Tools, die der Markt so zu bieten hat. Und wie gesagt, ein großer Teil davon ist kostenlos. Schaut es euch gerne mal an. Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Hilft natürlich auch damit, die Arbeit auf dem Podcast zu finanzieren, da es sich um eine Affiliate-Verlinkung verhandelt. Deswegen vielen Dank an der Stelle an euch dafür. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Und das sind jetzt mehrere, oder ich würde sogar sagen, drei Nachrichten zusammengenommen. Wir haben einmal, wie es der Michael schon gesagt hat, Thema AMD-Deal mit OpenAI oder OpenAI mit AMD, je nachdem, wie rum man es sehen möchte. Dann gab es das Thema, dass der Hedgefondsmanager und Milliardär Paul Tudor Jones in einem Interview gesagt hat oder tatsächlich sogar so ein bisschen eine Warnung ausgesprochen hat, dass wir in einer Phase sind, wie es ihn an 1999 in der Dotcom-Bubble erinnert. Und dann gab es auch Nachrichten, woraufhin dann Oracle so ein bisschen unter Druck geraten ist. Wie gesagt, man darf natürlich nicht vergessen, wie gut Oracle auch gelaufen ist, aber an dem Tag hat es sie dann auch mal so um knappe 5% mal zwischenzeitlich erwischt, nämlich, dass die Margen doch deutlich zu wünschen übrig lassen. So, jetzt fangen wir mal an. Ich würde immer sagen, mit der Nachricht von dem Hedgefondsmanager Paul Tudor Jones haben so die Erfahrenen unter euch mit Sicherheit schon mal gehört, also ist ein bekannter Name in der Szene. Und er hat gesagt, also Das ist auch wirklich kein nicht so Schwarzmaler, ja. Also das ist nicht so der typische Marktschreier, der immer wieder gerne so den nächsten Crash ausruft, wie es auch mal gerne so ein Michael Burry oder auch mittlerweile ein Ray Dalio immer wieder mal gemacht haben, ja. Also er hat halt einfach gesagt, also dass momentan alle Voraussetzungen gegeben sind für weiterhin noch eine starke Rallye. Das hat er tatsächlich auch gesagt. Aber dass wir dann auch mit einem spektakulären Blow-off enden können, so wie damals eben in der Dotcom Bubble. Also das hat er so gesagt. Er persönlich sieht seine bevorzugten Anlageklassen gerade in Gold, Kryptowährungen wie Bitcoin und Technologieaktien. Und ist ja auch nachvollziehbar, das sind tatsächlich so die drei Trendthemen der letzten Woche. Ich meine, Michael hat es ja gesagt, also Gold zum aktuellen Zeitpunkt wieder auf absoluter Rekordjagd. Auch der Bitcoin ist am Allzeithoch gewesen. Tech-Aktien viele am Allzeithoch. Also nachvollziehbar, was da der gute Herr Jones so gesagt hat. Ich persönlich muss jetzt allerdings auch sagen, ein bisschen besorgniserregend finde ich diesen Deal mit AMD und OpenAI auch. Warum? Weil der Michael hat es auch die letzten Wochen immer wieder mal angesprochen gehabt. Also da bildet sich so langsam so eine inzestuöse Vereinigung und vor allem auch so mit dem Hinblick darauf, dass man so das Gefühl hat, dass die meisten Unternehmen mittlerweile so selbst für ihre Umsätze sorgen müssen. Und dieser Deal von AMD und OpenAI, der ist im Prinzip nämlich genau das. Denn wenn man sich das mal so ein bisschen näher anschaut, also es ist ein wirklich wahnsinnig starker Deal. Also da geht es insgesamt um eine Lieferung von 6 Gigawatt Rechenleistung ab 2026. Also das verspricht wohl für AMD also über 100 Milliarden Dollar zusätzliche Umsätze. Also die Aktie ist daraufhin auch 25%, teilweise sogar bis 38% nach oben gegangen. Das hat sie dann aber wieder recht schnell abverkauft gehabt. Aber sie ist bei über 20% dann rausgekommen. Aber warum ich das Ganze jetzt auch so ein bisschen besorgniserregend auf jeden Fall sehr genau beobachte, es ist sozusagen ganz vereinfacht ausgedrückt, AMD schenkt OpenAI Aktienoptionen, also im Wert von knapp 10% des Unternehmenswertes, und im Gegenzug verpflichtet sich dann OpenAI eben AMD-Chips dann sozusagen zu kaufen. Also das ist sowas, wie wir es auch sehr viel bei Supermicro und Nvidia eben gesehen haben, und wenn das jetzt immer mehr so diese Dynamik gewinnt, das finde ich was keine wirklich so gute Entwicklung ist, ja. Aber man muss halt auch so sehen, also OpenAI plant einen Bedarf von 26 Gigawatt Compute-Kapazität. Also das entspricht wohl Investitionen von über 1,5 Billionen Dollar insgesamt. Ja, also es sind 60 Milliarden Dollar je Gigawatt, was man da so rechnet. Ja, also das ist wirklich unfassbar, um was für Zahlen es eben da geht. Und da kann ich definitiv nachvollziehen, dass dann da Leute sagen, hey, das smelt oder riecht eben wirklich sehr stark so ein bisschen nach einer Bubble oder so. Also klar, es sind jetzt Umsätze und Gewinne da, und darauf habe ich auch immer hingewiesen. Deswegen so ganzen Vergleich mit 1990 finde ich nicht gerechtfertigt, aber was ich wirklich nicht sehr positiv von der Entwicklung finde, dass jetzt immer mehr solche Deals dann kommen. Also ich gebe dir irgendwie Geld und du kaufst dafür dann wieder Chips von mir. Das ist halt so ein bisschen so das Spiel linke Tasche, rechte Tasche. Ja, und wenn jetzt sogar Aktienoptionen und so sozusagen verschenkt oder abgegeben werden, nur damit die sich dann das leisten können, finde ich keine so gute Entwicklung. Ja, aber da bin ich jetzt mal auch gespannt, was sagst du dazu? Wie hast du die Entwicklung um AMD mitverfolgt, und wie würdest du auch die Sache einschätzen, was so der Herr Jones gesagt hat?
Ja, ich hatte es ja schon oft gesagt, dass diese Entwicklung zuletzt eher so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet ist schon, ja, dass Nvidia sich an OpenAI beteiligt, ja, denen das Geld gibt und OpenAI da die Chips wieder von Nvidia kauft. Ähnlich sieht's ja jetzt auch bei, wie du gesagt hast, bei AMD aus. Also das ist wirklich so eine ziemlich krasse Klüngelei. Man schiebt sich die Umsätze gegenseitig zu. Also das Verrückte ist ja, dass allein durch diese Ankündigung ja der Marktwert von AMD so brutal gestiegen ist, einfach, ja. Und also es wird ja im Endeffekt wieder Wert geschaffen jetzt einfach, ja. Und die Umsätze sind auch da, nur die Frage ist, sind die, also wie lange kann sowas gut gehen einfach, ja? Und da bin ich ja doch irgendwie eher skeptisch, aber sowas zu timen und zu sagen, hey, das ist jetzt zu viel, keine Ahnung, einfach, ne? Aber sehr, sehr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas ewig weitergeht. Aber die Analysten, wie gesagt, die sind begeistert von diesem Deal. brutale Kurszielerhöhungen für AMD. Da hat man ja immer die ganze Zeit gedacht, hey, die kriegen das gar nicht gebacken oder der ganze Kuchen landet nur bei Nvidia. Jetzt eben auch doch ein großer Kuchen auch bei AMD. Zum Beispiel Jefferies hat jetzt gesagt, sie haben vorher gesagt, halten $170. Jetzt sagen sie, kaufen $300, weil sich dieses ganze KI-Narrativ jetzt komplett ändert. Und ja, man bei AMD jetzt sehr viel optimistischer ist, weil da jetzt extrem viele Umsätze reinkommen. Du hast ja gesagt, ne, 6 Gigawatt, für 6 Gigawatt will OpenAI AMD-Equipment kaufen. Ich frage mich ja wirklich, wie das langsam noch funktionieren soll mit der ganzen Energieerzeugung. Da muss man, glaube ich, doch nochmal jetzt näher auf die ganzen US-Energieerzeuger gehen, wer da profitiert. Es gibt ja Siemens Energy und so weiter für die Übertragung. Aber das sind halt Größenordnungen. Also ich weiß gar nicht, wie man so schnell die Energie bereitstellen möchte. Vielleicht wird es ja auch bald dann doch nochmal diesen Hype geben bei der Energiespeicherung. Ja, ganz auch spannend mit Tesla und so weiter. Die bauen da ja auch extrem stark die Produktion aus, um dann Energie zu speichern. Aber ja, sehr schwer. Es gab ja jetzt auch gerade eben noch ganz frisch, ja, wenn wir schon bei dem Thema sind mit Kreislaufwirtschaft, Nvidia beteiligt sich jetzt auch an einer neuen Runde bei xAI von Elon Musk. Ja. Also ist ja auch Elon Musk hat vorher gesagt, sie wollen noch mal mehr Nvidia-GPUs kaufen. Ja, sie brauchen aber natürlich Geld dafür. Von wem kommt das Geld jetzt? Von Nvidia direkt. Ja, also das ist schon ein bisschen absurd. Also das ist eine große Runde. Ich glaube, über 20 Milliarden, teilweise Eigenkapital, teilweise Fremdkapital, irgendwelche Finanzierungskonstrukte. Aber 2 Milliarden sollen jetzt wieder von Nvidia kommen und von den 2 Milliarden kauft jetzt xAI wieder die Nvidia-GPUs. Also das ist natürlich, ich weiß nicht. Ne? Das große Ding ist natürlich, wann verdienen dann irgendwann OpenAI und so weiter halt auch Geld. Ja, die sind jetzt 500 Milliarden wert mittlerweile, haben wir ja gesagt, verbrennen aber noch Milliarden. Und das ist ja auch so ein großes Problem. Ne? Ich, wie gesagt, dieses ganze Thema mit KI, was da möglich ist, wie schnell das jetzt vorwärts geht, das ist beeindruckend und so weiter. Aber ich glaube, irgendwann wird da mal brutal Luft abgelassen einfach. Ne? Denn dieses ganze Geld, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt herkommt, wo lag dieses ganze Geld, was jetzt da reingepumpt wird. Ne? Es gibt ja sehr viel Geld, aber da wird sehr viel verbrennen, meiner Meinung nach einfach. Und da werden dann Bewertungen wieder eingestampft irgendwann. Aber hey, die Rechenzentren stehen dann ja und so weiter, die Infrastruktur ist da, deswegen hat das natürlich auch was Positives, das sagen ja auch viele. Und dass es dann immer mal Bubbles gibt, also ist meiner Meinung nach sind wir hier teilweise auch in der Blase, ganz klar. Aber ich will auch nicht dagegen wetten, das maße ich mir nicht zu, dass ich da sage, hey, jetzt muss es mal langsam fallen, keine Ahnung. Aber besorgniserregend, ja.
Aber das mit dem Geld, also man muss natürlich aber eins dazu sagen, also die Jahre davor, die großen Tech-Konzerne, die haben wirklich viel Geld auch gebunkert gehabt. Also man kann wirklich nicht sagen, dass die Großen, allen voran sowas wie eine Alphabet, aber auch eine Apple, dass die so mit dem Geld um sich geworfen hätten. Die haben zum großen Teil nur eigene Aktien zurückgekauft. Also man muss da schon sagen, da ist sehr, sehr viel Geld vorhanden gewesen. Und das ist auch das, weshalb ich trotzdem sage, also wenn wir jetzt mal sagen würden, wir sind so in einer so ein bisschen in einer Bubble dann drin, die ist aber trotzdem auf einem guten Fundament, würde ich jetzt mal so behaupten, weil so diese ganz großen Unternehmen, Meta, Microsoft, dann auch eben eine Amazon, eine Alphabet und so, die haben extrem viel Geld auch teilweise in ihr, also wirklich auf dem Festgeldkonto gehabt. Bei Alphabet, man weiß es ja, also letztes Jahr waren die teilweise bei 130 Milliarden oder so oder mehr auf dem Festgeldkonto. Also da ist extrem viel Geld vorhanden gewesen und sie verdienen ja auch immer mehr Geld. Aber wie du es gesagt hast, also dass da auch mal so ein bisschen wieder Luft rausgelassen wird, ich glaube, das würde dem Sektor auch ganz gut tun. Und bei Oracle haben wir jetzt ja schon so Anzeichen, sobald jetzt da auch mal so ein bisschen negative Nachrichten in eine Dinge, da werden auch mal sofort wieder ein paar Prozente dann rausgelassen. Jetzt zu Oracle, sie haben nämlich auch, oder interne Dokumente haben gezeigt, dass also dieses Vermieten von Servern mit Nvidia-Prozessoren, darüber haben wir gerade gesprochen, also Grafikprozessoren, aktuell nur sehr geringe Bruttomargen erzielen. Also in einem Quartal hat Oracle 900 Millionen Umsatz gemacht damit, aber nur 125 Millionen Bruttogewinn. Also das ist nur eine Marge von 14% gewesen und in einigen Bereichen haben wir aktuell da Margen so um die 70%. Das ist natürlich für einige schon ja so ein bisschen ein Warnsignal gewesen. Allerdings hat es nämlich ja am Anfang schon ein kleines bisschen mal vorweggenommen, dass Analysten nämlich darauf verwiesen haben, dass wir gerade hier noch recht am Anfang sind und da noch gar nicht diese wachsenden Volumina und die Skaleneffekte mit dabei sind. Also die sind sich da recht sicher, dass die Margen da noch also extrem stark und auch extrem schnell steigen werden, weil wir hier, aktuell ist es ja so, die Infrastruktur wird ja sozusagen erst aufgebaut, so seit den letzten ein, vielleicht zwei Jahren dann, ja. Deswegen, da sind schon noch Skaleneffekte und steigende Volumina natürlich vorhanden. Also das geht auch noch eine ganze Weile so hin. Deswegen, da würde ich mir jetzt nicht so die ganz großen Sorgen machen. Also, dass wir so aktuell, dass die Entwicklung ein bisschen besorgniserregend ist, bin ich dabei, aber dass da trotzdem sehr viel auch dahinter ist, so würde ich es jetzt mal grob zusammenfassen, ja, aber ich hoffe jetzt nicht, dass es jetzt noch viel mehr solche Deals dann gibt, weil je mehr jetzt das in diese Richtung geht, ich glaube, desto schlechter ist es dann auch, weil das sind so meiner Meinung nach dann so die Sachen, die wieder aus den Aktien rausgelassen werden, wenn die sagen, ja gut, wenn, also deren Teil, wo die sich selbst bezahlen, das ist ja im Prinzip dann kein neuer Gewinn, ja, also ich wirklich eine schwierige Situation dann, weil auf der einen Seite bin ich ja selbst auch groß in vielen dieser Tech-Werte investiert, aber jetzt eben nicht so umfangreich in diesen Infrastrukturanbietern. Also ich habe beispielsweise keine Nvidia im Depot, Broadcom ist nur bei meiner Frau im Depot.
Ich glaube auch, wie gesagt, diese Unternehmen, du hast ja gesagt, die stehen gut da und wenn der Luft abgelassen wird, dann werden die vielleicht auch 30% verlieren, okay, ne? Aber ich glaube, man eher wird es dann für solche hochspekulativen Unternehmen, die auch auf mit heißer Nadel gestrickt sind, auch die Finanzierungen, hier CoreWeave, Nebius, diese ganzen neuen Unternehmen, da wird es dann halt sehr, sehr schwierig. Auch Oracle, die mussten ja auch jetzt wieder neues Geld aufnehmen, sind ja eines der höchst verschuldeten Unternehmen überhaupt. Und wenn da dann halt doch mal die Nachfrage ein bisschen geringer ist oder auch bei CoreWeave und so weiter, wir sehen ja, dass die Margen dann nicht so gut sind und die es nicht schaffen, diese GPUs perfekt auszulasten oder dass die Kunden dann sagen, okay, ja, wir kaufen euch die Rechenkapazität ab, aber nur noch zu Preis X oder Preis Y, dann kann halt doch richtig Margendruck beziehungsweise Druck auch in die Aktien reinkommen, aber das ist halt vor allen Dingen für uns, ne? Wie willst du sowas timen oder überhaupt? Ich glaube, es haben sich extrem viele Shortseller halt bei vielen Aktien die Finger verbrannt. Viele sind ja auch schon seit Wochen und Monaten pessimistisch, dass wir in der Bubble sind, ja, und irgendwann werden sie recht haben, aber ich sag ja mal, was bringt es dir halt, ne, als die Anleger?
Die Bullen
haben das seit zwei Jahren erzählst, wir sind in der Bubble, ne? Ja, okay, du hast aber die ganze Party verpasst einfach. Das bringt dir halt auch nichts.
Ja, weil stell dir mal vor, eben eine Broadcom, die ist ja am Liberation Day, ist die irgendwo, ich glaube, bei 140, 150 Euro gewesen, jetzt ist es halt bei 300. Also diejenigen, die mit dabei waren, selbst wenn es jetzt 30% nach unten geht, reden wir halt immer noch von einem Preis von weit über 200 Euro. Dann kannst du zwar sagen, ja, ich habe jetzt zwar recht gehabt, aber wenn ich da in der Zeit beim Liberation Day, ja, habe ich halt trotzdem irgendwie 50% plus gemacht. Und genau so ist es, wie du halt langfristig auch Geld an der Börse verdienst. Deswegen rufe ich das gerne immer wieder ins Gedächtnis, dass man das langfristig sehen muss und egal, wie oft die Leute dann noch schreien, wir sind in einer Bubble und es geht irgendwann nach unten, ja, das ist richtig, aber es geht in der Regel nie so weit nach unten, wie es vorher nach oben dann halt gegangen ist, ja, und wir haben es ja auch 2022 gesehen, wo auch mal eine Amazon und so teilweise sich halbiert haben. Es wären alles hervorragende Chancen gewesen. Die Langfristanleger, die dabei geblieben sind, die haben ja nur auf dem Papier sozusagen erstmal einen Wertverlust gehabt. Das ist alles mittlerweile wieder deutlich, also hat sich alles wieder erholt. Alphabet All-Time High, nachdem sie jetzt auch mal ein schwieriges Jahr hatten. Also das ist nur nochmal so eine kleine Brandrede auch für das langfristige Investieren, denn das ist das, womit man so in der Regel so wirklich dann das Geld eben an der Börse dann verdient. Und nicht immer nach jeder, ja, in Anführungszeichen Schreckennachricht einfach die Papiere dann wieder auf den Markt wirft, ja, weil wenn man da diese ganzen Sachen aussteht, steht man meistens dann eben auch am Ende auf der Gewinnerseite dann mit dabei, genau. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Gut, und
letztes,
hast du noch was, ja?
Will ja nicht mehr nur positive Sachen sagen, sondern auch, wenn es gut läuft, zu Tesla.
Stimmt, genau, ja.
Ich hatte ja Hat ich auch bei uns gepostet. Tesla hat so ein mysteriöses Video gepostet mit so einem drehenden Ventilator und so. Und da war wirklich, ich bin ja auch irgendwie bei auf X in so einer, ich folge so ein paar Tesla-Accounts, ich war in dieser Tesla-Bubble drin, was die da gedichtet haben, was da kommen könnte über Flugtaxis, Tesla Roadster wird vorgestellt, weil die hatten ja gesagt, am Dienstag gibt's ein Event und dann haben die dieses Video gepostet. Sah halt, wie gesagt, hätte halt irgendwie so einen Düsenantrieb, Ventilator, Grafikkarte, habe ich gelesen, könnte es sein, ja. Am Ende wurde dann jetzt gestern, wie erwartet, unter anderem auch das günstigere Model 3 und Model Y vorgestellt. Das wird, glaube ich, das soll jetzt unter 40.000 kosten. Also sehr, sehr spannend. Hat so ein paar Sachen weniger. Also das Glasdach ist oben viel kürzer oder weg. Die Spiegel sind noch manuell einklappbar. Der Sitz ist nicht mehr automatisch verstellbar. Ich glaube, das Lenkrad, also so ein paar Sachen hinten ist kein Display. Ja, dadurch ist es $5.000 günstiger in den USA. Aber dieses krasse Ding da, was du da gesehen hast, das war halt einfach nur ein Autoreifen mit so einer speziellen Felge einfach, ja, was sich da gedreht hat. Und nicht irgendwie eine neue Drohne. Da gab es irgendwie Gerüchte, oder man hätte gedacht, das wäre vielleicht irgendwie eine Kooperation mit Archer Aviation, dass es irgend so ein Tesla-Flugtaxi bald gibt und sowas, ja. Deswegen ist die Aktie dann auch gestern wieder 4,5% gefallen, nachdem sie ja beim Vorfeld wieder gestiegen ist. Aber was unterm Strich halt jetzt schon ganz gut sein könnte, das ist auch das Ziel, dass sich auch in den USA die Verkäufe im Q4 doch gar nicht so schlecht entwickeln. Diese $7.500 Subvention, die fallen ja jetzt weg, diese Tax Credits in den USA. Das Auto wird so um die $5.000 günstiger. Also wer sich jetzt einen Tesla kaufen möchte, zahlt am Ende nur noch ein bisschen mehr als vorher. Und dementsprechend kann man sagen, okay, es könnte zumindest in den USA ein bisschen was auffangen. Auch wenn man natürlich ein bisschen weniger jetzt bekommt wie früher. Mit den $7.500 hat man ja das Normale bekommen. Jetzt gibt es eben diese neuen Standardversionen, die aber auch eine gute Reichweite haben und dementsprechend auch weiter tolle Autos sind. Also für den Preis, ich glaube, das ist extrem konkurrenzfähig, aber war auf jeden Fall erstmal eine Enttäuschung, ne? Nichts mit irgendwas Neues, One More Thing, sondern wurden halt zwei günstigere Autos vorgestellt. Naja.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt, das Kunststoff, das Glasdach wurde dann durch ein Kunststoffdach ersetzt oder so, um
Nein,
Kosten zu
nein,
sparen.
nein. Nein, der Innenraum ist irgendwie jetzt nicht mehr dieses Kunstleder, sondern es Stoff und sowas. Ne? Aber es ist trotzdem, also ich finde, das Auto sieht immer noch sehr gut aus, muss man sagen. Ne? Also wenn man das meiner Meinung nach mit irgendwie so einem, auch in Deutschland, dann, man weiß ja gar nicht, was in Deutschland kostet, vielleicht 35.000 Euro. Wenn man da dann zum Beispiel ein VW ID, was ist das dann, 4 oder so kauft, auch von der Software und so ist da, glaube ich, Tesla meilenweit voraus. Aber am Ende ist es natürlich auch Geschmackssache, soll ja jeder entscheiden, welches Auto er dann kaufen möchte. Genau.
Genau, ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute. Nächste Woche, wir haben es schon angekündigt, da geht die Berichtssaison wieder los. Da sind Aktien wie ASML, Taiwan Semiconductors mit dabei, die Bank of America ist mit dabei, wir haben Nestle, also nächste Woche geht's richtig los. Und für den Samstag haben wir einen sehr prominenten Gastmoderator mit am Start, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Wer das genau sein wird, das werden wir noch nicht verraten. Deswegen, nächste Woche solltet ihr unbedingt auch mit dabei sein. Deswegen auch für die heutige Folge Daumen nach oben nicht vergessen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Mich würde auch mal interessieren, wie findet ihr so die Entwicklung jetzt so um das Thema AI-Infrastructure? Gerade auch so, dass die Unternehmen gefühlt immer mehr so ihre eigenen Produkte kaufen. Seht ihr das auch so ein bisschen als Problem? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, wie ihr das so seht. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und hoffe, dass ihr auch am Samstag bei der Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.